Im Namen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit diesem Vers aus dem Prophetenbuch Jesaja grüßen wir Sie heute Morgen herzlich zum dritten Advent hier in unserer reformierten Süsterkirche. Advent ist in alter Tradition eine Fastenzeit, eine Zeit der Reduktion und Besinnung, eine Zeit, die auf einen Neuanfang zielt. Das scheint im Moment passend, wo ein zweiter Lockdown des öffentlichen Lebens in unserer Stadt Veränderungen bringen wird. Wir gewähren einigen Engeln, die von Kindern gemalt sind und durch Corona bisher sonst keinen Raum gefunden haben, eine Herberge, um zur Geltung zu kommen und zu leuchten. In einem Familiengottesdienst wurden sie entsprechend gewürdigt, sodass sie uns heute still begleiten können. Ich lese aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 1, die Verse 57 bis 79. Es ist der Predigttext und handelt von der Geburt des Johannes des Täufers. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und er hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
Thank you. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, im Advent dürfen wir wieder von vorne anfangen, als wüssten wir nichts, als wären wir nichts, als hätten wir nie gehört. So beginnen wir wieder mit der Hoffnung, buchstabieren sie sozusagen von vorne. Am Anfang war das jüdische Volk, der jüdische Glaube und seine Propheten. Sie hören nicht auf zu mahnen und die Rechtschaffenheit einzuklagen. Aber sie haben auch eine große Erwartung, einen weiten Horizont von Sehnsucht. Es kommt einer, ein von Gott Gesalbter, der wird Recht, Gerechtigkeit und Frieden bringen. Und so geschieht es. Zur Zeit des König Herodes im Landstrich Judäa, da wird ein Kind geboren, das Heil und Leben mit sich bringt. Da nistet sich das Göttliche tatsächlich in dieser unserer Welt ein. Und später kommt noch einer, der Evangelist Lukas, der wird die Geschichte dieses Gottessohnes auf Erden erzählen. Von Anfang an, so wie er es gehört hat. Aber dieser Lukas hat auch seinen ganz eigenen Entwurf. Er verdichtet, präludiert und vertieft die messianischen Motive in einer Form, wie es nur Legenden können. Er erzählt von einer Geburt im Stall, von Ursprüngen, bei denen niemand dabei war, deren Lichtspuren aber in der Welt erfahrbar sind. Und das Besondere dieser Geschichten ist, sie sind angesiedelt im fragil Menschlichen, nicht im einschüchternd Machtvollen. Lukas beginnt in seinem Evangelium im ersten Kapitel mit der Geschichte des Johannes, mit der Verkündigung seiner Geburt durch den Engel Gabriel an Zacharias, den alten frommen Priester und seiner Frau Elisabeth. Und mit der Verkündigung an Maria: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Das ist der Auftakt des Lukas. Mit zwei großen hymnischen Gesängen beginnt er sein Evangelium, dem gewaltigen Magnificat der Maria und dem gottpreisenden Benediktus des Zacharias, wie wir es eben in der Lesung in Gänze gehört haben. Bevor es dann weitergeht, ganz klein, ganz weit unten im Stall zu Bethlehem, sich erdet das Göttliche. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und wir erfahren in seinem Auftakt, dem lukanischen ersten Kapitel, mehr über diese Menschen, über Zacharias und Elisabeth, den Eltern des Täufers Johannes. Zacharias, der Priester, und Elisabeth, seine Frau, waren beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Kinderlos zu sein war in Israel zu der Zeit, in der sie lebten, also zur Zeit des König Herodes, eine Schmach, ein Kummer, ein Gram. Die beiden werden still gelitten haben, viele lange Jahre. Am Ende werden sie ihr Los angenommen haben. Aber jetzt ist das Kind da. Ein Sohn ist ihnen geboren und er soll Johannes heißen, so wie der Engel Gabriel es dem Zacharias aufgetragen hat. Und das heißt, übersetzt, Gott hat seine Gnade erwiesen. Ein alter Mann und sein neugeborenes Kind. Ein Priester, der zum Propheten wird, der eine neue Zeit ankündigt. Eine Zeit des Heils, eine Zeit der Gnade. Und ein Evangelist, Lukas, der diese Geburtsgeschichte des Johannes als Auftakt für ein großes Heilsgeschehen ansieht. Lukas zeichnet ganz konkret die Heilsgeschichte in die historische Situation hinein und er sagt damit, die Zeitenwende, die mit Jesus beginnen wird, sie geschieht nicht in einer anderen Sphäre, nicht nur im Innern des Menschen, nicht in esoterischen Paralleluniversen. In die Geschichte hinein bricht das Neue, in Zeit und in Raum. Das Wort Gottes ist eben nicht nur ein Wort, sondern ein Geschehen, eine Geschichte, die Geschichte macht. Der Schriftsteller Brutto Strauß hat das mit wunderbaren Worten so beschrieben. Gott ist von allem, was wir sind, wir ewig Anfangende, der verletzte Schluss, das offene Ende, durch das wir denken und atmen können. Denken und atmen wir also durch diesen verletzten Schluss, dieses offene Ende und schauen dabei auf Zacharias. Für ihn, den Priester im Tempel des Herrn, ist die Zeit des Lobens gekommen, Zeit der Freude, Zeit der Dankbarkeit. Dieses Kind wird dir Freude und Wonne bereiten, so hat es der Engel geweissagt. Die Zeit des Haderns, des stillen Kummers, den er gemeinsam mit seiner Frau geteilt hat, ist vorbei. Und da sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Und Zacharias singt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Große Worte sind das, prophetische Worte, ein Hymnus, den man eigentlich mitsingen müsste. Für die ersten Leser und Hörer des Lukas-Evangeliums spannen sie den Bogen zwischen Verheißung und Erfüllung. Der alte Abrahamsbund hat sich erfüllt. Gott kommt und erlöst sein Volk. Die Zeitenwende ist da. Zacharias bleibt sich treu in seinem Jubel. Er bleibt ein Mann seines Volkes, um dessen Not er weiß. In der ganzen Geschichte Israels und jetzt unter der römischen Besatzung und Unterdrückung. Sein Lied erzählt von Feinden, von Hass, vom Ausgeliefertsein. Dabei erinnert er an viele alte jüdische Texte, an die Psalmen. Gott hat sein Volk immer wieder besucht und ihm neue Hoffnung gegeben. Noah mit dem Regenbogen, Mose in der Wolkensäule. Mit den Königen ist er gezogen und den Propheten hat er Heilsworte in den Mund gelegt. Und wie der alte Mose einst an der Schwelle zum verheißenen Land steht, ohne es selbst betreten zu können, steht jetzt Zacharias vor der Schwelle zum neuen Bund. Er, der alte Mann, wagt den Blick in die Morgensonne hin zum Neuanfang. In diese unheile Welt hinein wird sein Sohn Johannes geboren und er wird dem Herrn vorangehen und ihm seinen Weg bereiten. Danach wendet sich Zacharias ganz persönlich an seinen neugeborenen Sohn in diesem Hymnus in einem einzigartigen Willkommenssegen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Johannes, der später der Täufer genannt wird, er wird ein Wegbereiter sein für Gott, Prophet und selber ein Zeichen. Und wir sind eingeladen, dieses Lobpreislied singend und betend zu unserem Lobpreis zu machen. Können wir das so einfach, diese Hymne auf Gottes Kommen in die Welt mitsingen, mitbeten, wenn wir an unsere privaten Enttäuschungen, an unsere Ängste und Frustrationen denken, gerade jetzt, in einer Zeit, die für viele Menschen große Lasten auflegt? Wie soll da die Botschaft ankommen, dass es Rettung gibt, dass Schuld vergeben wird? Wir sind bitter geworden und fragen uns, wo ist zwischen dem Verwahrlosungstod eines Kindes, zwischen rechtsradikaler Gewalt und nationalistischen Gesängen, zwischen Krankheit zum Tode und schamlosen Korruptionsaffären noch Platz für den Lobgesang des Zacharias? Unsere Antwort muss sein, hier in unserer Kirche, in unserem Gottesdienst, unserem Gesang und Beten ist Platz und Raum für alles, was uns niederdrückt und umtreibt. Wenn nicht hier, wo dann? Unsere katholischen Geschwister machen es uns vor. So ist das Benediktus fester Bestandteil des Morgengebets der katholischen Kirche, der Laudes. Jeder Tag beginnt programmatisch mit »Gepriesen sei der Herr«. Das Lied erinnert an die großen Taten Gottes, daran, dass alles, was wir sind und was wir haben, Gnade ist. Denn Gott besucht und erlöst sein Volk, er ist seinem Bund treu und übt Barmherzigkeit. Und es benennt das Ziel der göttlichen Gnade, dass wir alle Tage in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in Furcht vor ihm leben, als Geheilte und Erlöste zu ihm gehören und den Menschen ein Mensch sind. Denn Gott wird uns wieder besuchen und unsere Füße auf den Weg des Friedens lenken. Dies singend und betend sind die Benediktiner bereit, den Tag zu beginnen. So einfach könnte das sein, wenn wir denn nicht so komplizierte Menschen wären. Und dann ist da noch ein winziges Kind. Im zweiten Teil des Hymnus besingt Zacharias sein Kind. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Gerade frisch geboren, Johannes. Dieses Kind, dieses Knäblein, ein Menschenkind, das seinen alten Eltern geschenkt wurde. Er ist ein Zeichen. Johannes, so verstehen die, die vertraut sind mit den alten prophetischen Verheißungen, ist der angekündigte Wegbereiter für den, der da kommt. Ihm fällt eine große Aufgabe zu. Er wird der sein, der alle Bahnen recht macht, die Tal erhöht sein lässt, das, was hoch steht, erniedrigt und das, was krumm ist, gleich und schlecht macht. Er, der später der Täufer genannt werden wird, wird Menschen zur Buße, zur Umkehr rufen. Und dann sind da noch die Nachbarn. Die wundern sich nicht nur über diese Geburt und klatschen und tratschen, sodass die Kunde von dem neugeborenen Kind von Mund zu Mund geht, auf dem ganzen Gebirge Judäas. Nein, sie fürchten sich und nehmen es sich zu Herzen. Es geht ihnen nahe, diese Geburt. Und wir denken an die Verkündigung des Engels Gabriel an Maria. Auch sie fürchtete sich. Die Menschen spüren, da geschieht Großes. Das ist nicht das Normale. Da ist Gottes Hand dazwischen. Und sie fragen sich, was wird aus diesem Kindlein werden? Ja, was wird aus diesem Kindlein nur werden? Wir wissen es und wir wissen auch, was aus dem anderen Kindlein, dem Kindlein der Maria, wird. Der eine stirbt durch die Kapricen einer verwöhnten Prinzessin und die Willkür eines orientalischen Königs und wird enthauptet. Der andere stirbt schmachvoll am Kreuzesstamm auf Golgatha. Die Welt, wir Menschen, der Täufer hat es sehr direkt gesagt, was wir sind. Eine Schlangenbrut, ein Natterngezücht. Diese Menschen seiend, eine Schlangenbrut, ein Natterngezücht, feiern wir Gottes Advent in diesem Jahr. von einer Pandemie heimgesucht. Advent ist die Zeit der Sehnsucht, die Zeit der Stille. Die ersten Worte, die der Evangelist dem Zacharias nach 9 Monaten Stummseins in den Mund legt, nach der Geburt des Sohnes, sind ein Lobgesang Gottes. So als sei eine Zeit des Schweigens notwendig, um Gottes Verheißungen ankommen zu lassen. Advent, die Zeit, die wir heute jetzt erleben, ist die Zeit der Stille, der Einkehr, der Besinnung, des Schweigens, des Fastens und der Buße. Bereuen, büßen. Da scheinen wir im Moment wieder ganz nahe dran zu sein. Diese Adventszeit ist die Zeit des Nachdenkens und die Zeit der kühnen Gedanken. Solcher Art. Ich habe wunderbare, kühne Gedanken gefunden bei der Philosophin Eva von Redeker. Es ist eine profunde Kapitalismuskritik, der wir uns da stellen müssen. Und ihre These ist, der Kapitalismus will nur eines: schnellen, konkurrenzgejagten Profit. Schnellen, konkurrenzgejagten Profit. Und was dabei verloren geht und was zurückbleibt, benennt sie. Sie benennt es als Schutt. Ich zitiere: Die Menschen, deren Fähigkeiten und Daten nicht mehr verwertbar sind, Schutt. Die leerstehende Fabrik, die verlassene Tagebaugrube, der ausgelaugte Acker, Schutt. Das Quecksilber vergiftete Grundwasser, der ölverseuchte Boden, die ausgedienten Atombrennstäbe, Schutt. Schutt, die Schrankwand. Schutt, die Mode vom Vorjahr. Schutt, das alte iPhone. Schutt, der Essensrest. Schutt, der Klärschlamm. Das hat mich erschüttert, weil es mich konfrontiert, weil es mich vorführt, mich persönlich, mich als iPhone-Nutzerin, als Amazon-Bestellerin, als Frau, die viel zu viel Kleidung im Schrank hat. Ich bin Teil der Schlangenbrut des Natterngezüchts. Ich bin es und wir alle sind es. Wir sind Teil dieses Systems. Und dabei gilt doch nach wie vor das Brechtsche Wort aus der heiligen Johanna der Schlachthöfe. Das ist wunderbar und, glaube ich, sehr adventlich. Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute Welt. Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute Welt. Im Advent dürfen wir wieder alle von vorne beginnen, als wüssten wir nichts, als wären wir nichts, als hätten wir nie gehört. So beginnen wir wieder mit der Hoffnung, buchstabieren sie sozusagen von vorne. Gelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Amen.
Thank you.
Guter, barmherziger Gott, du weißt, was es heißt, ein Mensch zu sein. So bringen wir vor dich die Menschen, die im Schatten des Wohlstandes leben, die verwegen Hoffenden, die mit den kühnen Bildern im Kopf und die abenteuerlich Sehnsüchtigen. Wir bitten dich für die Menschen, die heute Nacht keinen Ort haben, wo sie geborgen sind. Flüchtlinge, Obdachlose, Straßenkinder. Wir bitten dich für die Menschen, die nahe daran sind, aufzugeben. Menschen ohne Arbeit, ohne Anerkennung, Kranke und Einsame. Wir bitten dich für alle, die in den Zeiten der Pandemie den sicheren Boden unter den Füßen verlieren, die abrutschen in existenzielle Not. Wir bitten dich, hilf uns, auf die Kraft der Kunst zu setzen, wenn die Zeiten geistlich arm sind. Auf Musik, auf Theater, auf Wortkunst, auf darstellende Kunst. Und zuletzt, erhalte uns den Glauben an dich, Gott. Lass das aufgehende Licht aus der Höhe erscheinen und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. In diesem Geist des Advents wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.